Großer Gott, hab Dank, dass du lebst, dass du mächtig bist und dass du gnädig bist. Loben und preisen deine Gegenwart in unserem Leben, die nicht aufhört, die du verheißen hast. Du warst immer, du bist und du wirst immer sein. Und ja, danke für all die Gnade, die du uns erweist, für die Sünde, die du uns vergibst, für den Tod, den du für uns besiegt hast, dass wir leben dürfen in Ewigkeit bei dir und dass dieses Leben schon angefangen hat. Bitten um deine besondere Gegenwart, auch heute, auch in unserem Leben, jeden Tag aufs Neue. Weil wir dich brauchen, ob wir das merken oder nicht, wir brauchen dich und ja, bitte hilf uns, bitte leite uns, bitte erbarm dich über uns. Auch jetzt, wenn wir in dein Wort schauen, bitte hilf bei allem. Reden und hören, gib du Kraft dazu und ja, dass du wirkst durch dein Wort in uns, was dir gefällt. Amen. Mit dem, was wir zurzeit mit Peter durchmachen, dem verstorbenen Bruder, und auch mit dem, was wir von euch da als Unterstützung erfahren, das passt auch ein bisschen schon zu dem Thema von heute. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Es gibt den Menschen niemals alleine. Er braucht den anderen. Und er soll auch für den anderen immer zum Nächsten werden, ihn lieben. In der Bibel ist das von Anfang an klar, da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott hat die Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen, dass sie miteinander leben, sie einander lieben. Das braucht es und dabei ist jeder einzelne Mensch so wertvoll. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe, was ist der Mensch? Und wir schauen uns heute die Gemeinschaftsform an, die Jesus durch seine Auferstehung hervorgebracht hat. Die Gemeinde, Nachfolger von Jesus Christus. Und da kommt auch ganz viel zusammen, was es heißt, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. Und in Gemeinde, die Nachfolger von Jesus, die leben ein erneuertes Menschsein. Und auch eine erneuerte Gemeinschaftsform, in der wieder das gelebt werden soll, was sich der Schöpfer von Anfang an gedacht hat. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gemeinde, die erneuerte Gemeinschaftsform, die Gottes ewige Verheißung trägt. Und dazu gibt es in den ersten vier Kapiteln des Epheserbriefs so bewegende Aussagen. Die schauen wir uns an in drei Punkten. Und wir starten mit einem ersten Punkt, erhabenstes Oberhaupt. Paulus betet da im ersten Kapitel für die Gemeinde in Ephesus. Er betet, dass Gott ihnen zeigen soll, was sie mit Jesus alles haben. Sie sollen unter anderem wissen, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also offensichtlich ganz viel, was Gott tun kann. Es hätte nicht gereicht, nur zu sagen, er hat mit seiner Macht an euch gewirkt. Er hat mit der überragenden Größe seiner Kraft an uns Gläubigen gewirkt. Und das nach der Wirksamkeit seiner Macht, der Macht seiner Stärke. Und diese Zusammenstellung verdeutlicht einfach, okay, Gott schöpft aus unendlichen Kraftquellen. Und dann sagt Paulus, wo Gott mit dieser Kraft gewirkt hat. Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Also Gott wirkt mit seiner ganzen Kraft an den Glaubenden. Und das ist die Kraft, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Auferstehungskraft. Die Kraft, den Tod zu besiegen. Der Tod, der so mächtig ist, dass er aus jedem noch so vollen Menschenleben nichts macht. Der Tod ist mächtig, mächtiger als die ganze Menschheit zusammen. Der Tod eines Angehörigen tut so brutal weh. Unser eigener Tod beendet mit einmal unser ganzes Leben endgültig nicht rückgängig zu machen. Gott hat es bei Jesus sozusagen rückgängig gemacht. Der Tod ist für Gott keine Grenze. Er hat die Macht, den Tod aufzuheben. Zu sagen, so, du bist nicht mehr endgültig. Wenn Gott den Tod verändern kann, was er kann, dann kann er auch alles andere verändern. Und wie gesagt, diese Kraft, Dinge zu verändern, mit dieser Kraft wirkt er in den Glaubenden. Er hat damit in ihnen gewirkt. Sie wurden zu neuen Menschen. Das hatten wir vor ein paar Wochen. Als Christ haben wir eine Ewigkeitsperspektive. Wir sind neue Menschen, stehen neu gereinigt vor Gott. Bis in Ewigkeit. Und Gott wirkt aber auch schon jetzt mit dieser Auferstehungskraft in uns. Das hatten wir das letzte Mal. Er verändert im Hier und Jetzt unseren Charakter und unser Verhalten. Jesus und Tod, Jesu Tod und seine Auferstehung ist die Grundlage für alles, was wichtig ist. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt, wie es hier heißt. Diesen Platz hat Jesus verdient. Dieser Platz gehört ihm. Jesus, er ist Sohn Gottes und Gott selbst. Und da hat Gott ihn hingesetzt, Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also Jesus steht hoch über allem. Paulus geht hier, wie der Rest der Bibel, davon aus, dass es in unserer Welt bestimmte Hierarchien gibt. Also es gibt Machthaber, Regierungen, die sind einflussreich. Die haben Entscheidungsgewalt über ein Land, über Menschen. Und egal wie viel Macht und Einfluss da einer hat, Jesus steht da noch weit drüber. Er hat noch mehr Macht und Einfluss. Und was Paulus hier aber eigentlich im Kopf hat, sind Hierarchien in der unsichtbaren Welt. Bei den Engeln, dem Satan und bei seinen Helfern, den Dämonen. Auch da sagt uns die Bibel, das gibt es und auch da gibt es Hierarchien. Wir sehen davon nichts, aber auch die haben Einfluss, haben Macht und sie wirken in unserer Welt. Aber auch da, Jesus steht weit über ihn. Es gibt aktuell niemanden und es wird niemals jemanden geben, der eine wichtigere Position innehat als Jesus. Und jetzt wurde uns Jesus hier so beschrieben. Und dann, und das ist völlig verrückt, heißt es, Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Jesus, der über allem steht, Macht ohne Ende hat. Er ist das Oberhaupt der Gemeinde. Die Gemeinde gehört ihm. Die Gemeinde ist sein Leib. Ein Leib, der Leib, das Volk von der höchsten und erhabensten Person, die es gibt. Völlig paradox. Menschen, die zugegeben haben, wir sind Sünder. Die schwächsten und ärmsten Leute, die nichts auf eigene Vorzüge geben, die bilden den Leib des Königs der Könige und Herr aller Herren. Sie sind die Fülle, der Körper von dem, der alles gemacht hat und dem alles gehört. Jesus ist die höchste Instanz im Universum und sein Leib ist die Gemeinde. Sind wir, schwache und sündige Menschen. Und dann gab und gibt es immer wieder Versuche von Mächtigen, eine Gruppe von Menschen zu sammeln, ihnen eine Identität zu geben und ihnen ein kollektives, starkes Bewusstsein zu geben. Ob es ein Land ist, ein Sportverein oder die eigene Firma. Bei der Gemeinde gelten andere Gesetze. Die Gemeinde ist nicht so professionell wie ein Unternehmen, ist nicht so mächtig wie Politiker und Nationen. Die Gemeinde ist nicht so effektiv wie eine Warenproduktion, nicht so ruhmreich wie ein Fußballverein, nicht so bekannt wie irgendwelche Marken. Die Gemeinde ist nicht so einflussreich wie ein Medienunternehmen und wir können nicht so tolle Geschichten erzählen wie Disney. Wir Christen sind einfache und nicht besondere Leute. Aber wir sind die Gruppe von Menschen, die den mächtigsten König ihr Oberhaupt nennt. Seine Geschichte erzählen wir, seinen Ruhm wollen wir vermehren, seinem Einfluss setzen wir uns aus. All das mit unserem manchmal so komplizierten Leben, mit unseren oft schwer zu verstehenden Wörtern, bei denen wir selbst so viel am Überlegen sind, was genau damit gemeint ist. Denn wir Christen sind nichts Besonderes. Wir sagen nur, er, der eine, er ist besser als wir alle. Er ist der eine, den wir alle brauchen. Unter diesem Haupt kann und muss sich jeder sammeln. Die ganze Menschheit muss sich, soll sich bei ihm sammeln. Deshalb identifiziere auch du dich zuerst mit ihm und deiner Zugehörigkeit zu ihm. Und erst dann über dein Land, dein Verein oder deine Arbeit. Als Kind Gottes bist du zuallererst Christ und erst dann ein Deutscher, ein Mechaniker oder sonst was. Und dann ist auch die Gemeinde die erste Gruppe, zu der du dazugehörst und mit der du dich identifizieren sollst. Wenn du Jesus folgst, musst du das mit denen tun, die ihm auch folgen und musst da sein, wo er ist, bei seinem Leib. Wenn du Jesus liebst, musst du diejenigen lieben, die er liebt und die auch ihn lieben und Zeit mit ihnen verbringen. Tu das, auch wenn es dir gefühlt nicht immer die Stärke und die Sicherheit gibt, die du vielleicht bei anderen Gruppen bekommst. Es gehört zu dem, was Gemeinde ist. Menschen, die nichts auf eigene Vorzüge geben und die sich nicht ausgesucht haben, hier miteinander zusammen zu sein, die aber alle meinen, Jesus, er ist das erhabenste Oberhaupt und bei ihm müssen wir uns alle sammeln. Können uns alle bei ihm sammeln. Das war der erste Punkt zu Gemeinde. Das erhabenste Oberhaupt. Wir machen weiter mit einem zweiten Punkt. Unfassbarer Tempel. Und da lesen wir jetzt gleich von unterschiedlichen Gruppen, mit denen man sich identifizieren könnte. Mit denen Gott auch jeweils was zu tun hat. Und die Frage ist dann eben, ja, welche Gruppe gehört denn jetzt wirklich zu Gott? Und man kann auch fragen, wo war Gott zu Hause? Im Tempel. Bei welchem Volk? Im Volk Israel. Gott hatte Israel ausgewählt, dass durch sie, dass er dort wohnt, dass er dort besonders gegenwärtig ist und dass durch sie auch alle anderen in eine Beziehung zu Gott kommen können. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der eine Israelit, durch den alle zu Gott kommen können, weil ich sterbe für sie alle, weil sie alle Sünder sind und sie nur ohne ihre Sünde zu Gott kommen können. Und dann heißt es, Epheser 2, Vers 15, er, Jesus, hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, Frieden stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Also hier ist von zwei Gruppen die Rede, Juden und Heiden. Das sind die zwei, die Jesus durch das Kreuz vereint hat, Juden und Heiden. Ein kleines Volk und alle anderen Völker. Das eine auserwählte Volk und die anderen auch von Gott geliebten Völker. Sie alle will Gott mit sich versöhnen und auch miteinander versöhnen. Frieden schaffen. Es soll keine Feindschaft zwischen ihnen sein. Auch wenn sie sich über so unterschiedliche Dinge definieren, und gegenseitig immer wieder Hass aufeinander haben und immer wieder Hass schüren, was es auch bei anderen Völkern und Ländern immer wieder gibt. Aber sie sollen sich alle unter Jesus sammeln, sich mit Gott versöhnen lassen und miteinander versöhnt worden werden, sollen zusammen ein neuer Mensch sein. Man könnte auch sagen, sollen eine neue Menschheit sein. Eine neue Art Mensch zu sein, und zwar gemeinsam. Und das, weil man von Gott seine Sünden vergeben hat und man deshalb auch anderen Sündern vergeben kann und mit ihnen Gemeinschaft haben kann. Das führt Paulus dann noch weiter aus, Vers 17. Und er, Jesus, kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, den Heiden, und Frieden den Nahen, den Juden. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr Heiden nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Beide Gruppen können ganz nah zu Gott kommen. Und das war damals eine absolut revolutionäre Sache. Der christliche Glaube entstand ja innerhalb des Judentums. Und man merkte erst nach und nach, also so wie wir Juden, die wir Jesus nachfolgen, unser Judesein verstehen, das passt nicht zu dem, wie es alle anderen Juden verstehen. Wir Judenchristen glauben, als Jude gehört man nicht automatisch zu Gott. Und als Heide ist man nicht automatisch raus bei Gott. Beide brauchen Jesus. Zu Gott gehören ist keine Sache der Kultur, der Familie oder der Nation, in der man aufgewachsen ist. Ein Deutscher ist nicht automatisch Deutscher, christlicher, weil er in einem christlichen Abendland aufgewachsen ist. Und ein Iraner ist nicht automatisch muslimischer, nur weil er in einem muslimischen Land aufgewachsen ist. Es geht nur darum, hast du Jesus oder nicht? Hast du seiner Friedensbotschaft geglaubt oder nicht? Dann gehörst du zu Gott und auch nur dann. Und dafür gebraucht Paulus dann ein Bild, in dem ganz viel drinsteckt. Diese neue Menschheit, dort wohnt Gott. Da ist Gott zu Hause und gegenwärtig. Die Gemeinde Jesu, sie ist der Tempel Gottes. Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ihr Christusgläubigen, die ihr aus allen unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommt, ihr seid der Tempel Gottes. Unter euch ist der lebendige Gott am Werk wie sonst nirgends. Die Gemeinde Jesu ist ein Tempel Gottes, ein Tempel, der über die ganze Weltkugel geht. Sie ist ein Volk, das in 1000 unterschiedlichen Sprachen einen Gott lobt. Sie ist eine Gemeinschaft in so vielen unterschiedlichen Kulturen, wo aber Gott sagt, da bin ich überall zu Hause. Ihr könnt mir begegnen bei Christen im Iran, in Syrien, in Sibirien. Jesus baut seine Gemeinde überall auf der Welt, aber immer an konkreten Orten. Hier, anderen Städten Deutschlands, in anderen Ländern auf der Welt. Überall, immer an konkreten Orten. Und das hat mich an einen Werbeslogan erinnert. Der Werbeslogan: in Bayern daheim, in der Welt zu Hause. Also Werbung für Erdinger Weißbier, also typisch bayerisch. In Bayern daheim, in der Welt zu Hause. Erdinger weiß, wo seine Wurzeln sind, wo es herkommt, auch was es auszeichnet. Aber es weiß auch, dass es überall auf der Welt zu finden ist, überall gern getrunken wird und eigentlich keine rein bayerische Sache ist. Wobei da wahrscheinlich schon eine Menge bayerischer Stolz mitschwingt. Gemeinde ist nicht auf die eigene Herkunft stolz. Aber Gemeinde ist auch immer an einem bestimmten Ort zu finden. Kulturell verwurzelt. Ortsgemeinde. Eine deutsche Gemeinde ist anders als eine Gemeinde in Kenia. Aber was sie alle verbindet, sie wissen, wo sie wirklich herkommen und was sie im Kern auszeichnet. Gott hat uns aus der Gottlosigkeit, aus der Sinnlosigkeit und aus der Verlorenheit herausgeholt. Und dann ist Gemeinde gleichzeitig keine rein kulturelle Angelegenheit. Sie ist überall auf der Welt zu finden, kann überall entstehen, in allen gesellschaftlichen Milieus und Schichten. Gemeinde, sie ist da daheim, wo Gott sie entstehen lässt, aber sie ist auch in der Welt zu Hause. Und in Gemeinde ist Gott selbst zu Hause. Sie ist sein heiliger Tempel, ein unfassbarer Tempel. Gemeinde, sie ist in Gott daheim und in der Welt zu Hause. Gott sind ihre Wurzeln und sie ist gesandt und existiert in der ganzen Welt. Und dann gibt es hier ein Kapitel später noch eine wahnsinnige Aussage über die Gemeinde. Und da beschreibt Paulus auch genau das, was er hier schon beschrieben hat. All die Völker, die vorher weit weg waren von Gott, auch die sind jetzt eingeladen, von Gott geistlich so reich beschenkt zu werden. Dafür ist Paulus als Apostel von Gott eingesetzt worden. Er schreibt in Vers 8, mir ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und dieser ganze Zusammenhang, das und wie Gott das jetzt ausführt, das mit der Gemeinde ausführt, durch das, was Jesus getan hat, das hat er von Anfang an geplant, aber ist noch zurückgehalten. Aber er führt es jetzt aus, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier ist wieder von diesen Engelsmächten die Rede, die Gewalt und Mächten in der Himmelswelt. Und durch die Gemeinde zeigt Gott seine ganze Weisheit. Was er mit Jesus in der Gemeinde angefangen hat zu tun, das zeigt, wie genial er ist, wie schlau er alles geplant hat und mit wie viel Sorgfalt und Weisheit er vorgeht. Und wem zeigt er es? Er zeigt es den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, Engelswesen. Also Paulus ist da in Sphären unterwegs, wo wir vielleicht denken, wo bist du denn unterwegs? Hat das noch mit der Realität zu tun? Aber ja, Paulus beansprucht, das, was ich sage, das hat Hand und Fuß. Das Evangelium sind historische Tatsachen. Und die Gemeinde, die durch das Evangelium hervorgebracht wurde, ist zum Teil auch einfach eine historische Größe, eine soziologisch fassbare Gruppe von Menschen. Aber es gibt eben auch diese unsichtbare Welt. Und es gibt einen großen Plan, den der Schöpfer verfolgt. Gott macht sich so unfassbar mehr Gedanken über alles, als wir uns das vorstellen können. Wir sehen davon nicht immer alles, wir verstehen davon nicht immer alles. Und es reicht, wenn Gott sich diese Gedanken gemacht hat. Aber Gott hat mir, Paulus, ein bisschen dazu offenbart. Und das ist unter anderem, die Gemeinde ist nicht nur menschlich gesehen eine geniale Sache, sondern etwas, wo selbst Engel ins Staunen kommen und denken, wow, wow und nochmal wow, wie weise und herrlich ist unser Gott, dass er die Gemeinde geschaffen hat. Dass er so unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Kulturen zusammenbringt und sie alle für sich heiligt, sie gemeinsam ihn anbeten, auf so unterschiedliche Art und Weise, aber doch mit ihm im Mittelpunkt und sie in seinem Namen andere Menschen segnen. Die Gemeinde, eine geniale neue Schöpfung Gottes. Und wenn Engel darüber staunen, dann staune auch du über die Größe von Gemeinde. Lobe Gott für das, was er sich mit Gemeinde ausgedacht hat. Sag ihm Danke, wo du selbst diese Schönheit erleben darfst. Und schau richtig auf Gemeinde. Sie ist nicht nur hier, sie ist weltweit. Sie ist nicht nur ein menschlicher Verein, sondern Wohnung des lebendigen Gottes. Manifestation von Gottes Weisheit und Gnade. Wenn du hier morgens herkommst, schau nicht nur auf das Vordergründige, schau tiefer. Und dann könnte uns manchmal, wenn wir uns als Christen treffen, hier oder auch im Hauskreis oder anderswo, könnte uns manchmal ein ehrfürchtiger Schauer über den Rücken laufen, wenn wir überlegen, was eigentlich passiert, wenn wir uns als Christen treffen. In unserem Miteinander ist der allmächtige Gott gegenwärtig. Schau mit dem, was Gott selbst über Gemeinde sagt, auf das, was hier ist. Realität ist nie immer nur das, was du siehst. Realität ist auch das, was Gott über die einzelnen Sachen sagt, auch wenn du denkst, das sind Sphären, das ist mir zu abgehoben. Wenn du Gott mehr kennenlernen möchtest, gewöhn dich dran. Er ist ein Gott, der unser Denken immer wieder sprengt. Wie hier, wo uns gesagt wird, diese Menschen, die Jesus nachfolgen, sind ein unfassbarer Tempel des lebendigen Gottes. Und dieser Tempel ist ein Tempel, der wächst und der immer größer wird. Ein Tempel, der von dem erhabenen Haupt aus aufgebaut wird. Und darum geht es nochmal ein Kapitel weiter und unserem dritten Punkt. Verwurzelt in Liebe. Kapitel 4, Abvers 11. Und das, worauf dieser Abschnitt hinausläuft, ist Vers 15 und 16. Deswegen lese ich die Verse einmal vorher vor. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem wachsen, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also die Gemeinde ist ein Leib, der immer weiter wächst. Alles hängt an Christus, jeder Einzelne und alle zusammen. Von ihm fließt die Liebe in den ganzen Körper hinein. Das soll das Miteinander prägen und dazu führen, dass der Leib sich selbst aufbaut, von innen heraus wächst. Also darauf läuft es hinaus. Und jetzt schauen wir, was steht direkt davor. Ich starte mit Vers 11. Und er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also auch hier geht es schon um die Auferbauung des Leibes. Und Jesus hat dafür auch in der Gemeinde bestimmte Hierarchien und Strukturen gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das schauen wir uns nicht im Detail an. Wir halten nur fest, Gott hat sich das ausgedacht. Er hat bestimmte Ämter gegeben und hat sie mit Autorität ausgestattet. Aber diese Leiter sollen die Autorität nicht einfach irgendwie einsetzen und schon gar nicht, um selbst irgendwas aus Gemeinde für sich zu ziehen, sondern er hat sie gegeben zur Ausrüstung der Heiligen, dass sie das Werk des Dienstes gemeinsam besser tun können und sie zusammen lernen, Jesus und sein Herzensanliegen groß zu machen. Also durch und durch andere unterstützen. Immer die Gesamtgemeinde im Blick haben, weil nur alle zusammen der ganze Leib Jesu sind. Gleichzeitig aber immer in Einzelne investieren, weil der Leib aus einzelnen Heiligen besteht. Schauen, dass die Gemeinschaft gestärkt wird und anderen so dienen, ihnen Gutes tun, sie fördern, dass sie dann auch wieder besser darin werden, anderen zu dienen. Das führt Paulus dann noch weiter aus in den nächsten Versen. Er hat sie gegeben zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also wir müssen reif und mündig werden, als Christ und als Mensch. Und zwar alle. Er sagt, bis wir alle hingelangen zur vollen Reife. Reif werden als Christ und reif werden als Mensch. Und eine beliebte Lüge des Betrügers ist, dass Menschsein und Christsein nicht kompatibel ist. Es ist kompatibel. Es gehört zusammen. Jesus mehr kennenlernen, heißt ihm dabei folgen, wie er als Mensch gelebt hat. Und dadurch wirst du als Mensch immer mehr der, wie Gott sich dich von Anfang an ausgedacht hat. An einer anderen Stelle sagt Paulus, es geht ihm darum, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist keine Gleichmacherei, es hebt die Individualität nicht auf, aber in jedem noch so unterschiedlichen Menschen soll Jesus erkennbar werden. Und dann gibt es Sachen, die müssen bei allen Menschen gleich sein, gleich aussehen. Und dann gibt es andere Sachen, das kann bei mir anders aussehen als bei dir. Es passt aber beides zu dem, wie Gott sich Menschsein ausgedacht hat. Und schaut Vers 14, das Reifwerden als Christ und als Mensch ist keine ruhige Kreuzfahrt unter strahlendem Sonnenschein. Es ist eine Reise, bei der uns stürmische Meinungswinde hin und her werfen wollen. Und es braucht die Wahrheit. Es braucht die Gemeinschaft der Gläubigen. Es braucht erfahrene und lehrfähige Christen, die den ganzen Leib und jeden einzelnen Heiligen auf Kurs halten. Und dann kommen wir bei Vers 15 und Vers 16 an. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen die Liebe. Und beides kommt nur von Jesus. Er ist das Haupt, an dem alles hängt und zu dem jeder Einzelne und wir alle zusammen hinwachsen sollen, damit wir uns mit seiner Liebe lieben können und wir uns mit seiner Wahrheit dienen und leiten können. Jesus, er ist der, den wir brauchen. Jesus, er hat eine immer erwachsener werdende Menschheit geschaffen. Eine Menschheit, eine neue Menschheit, die sich entgegen der Lüge behauptet und die durch seine Liebe größer wird, reifer wird und menschlicher wird. Und dann ist die Gemeinde wie ein großer lebensspendender Baum. Seine Krone reicht über die ganze Welt. Alle Arten von Vögeln und Tieren sammeln sich dort. Sie erfahren Schutz, werden mit der Nahrung versorgt, die sie brauchen. Böse werden gezähmt, Schüchterne werden langsam herangeführt und aufgebaut. Es ist ein Organismus, der immer weiter wächst, der lebt und größer wird. Dieser Baum muss tiefe Wurzeln schlagen in der Grundlage des Evangeliums. Tiefe Wurzeln in der Wahrheit und der Liebe Gottes. Das ist das Fundament. Jesus, sein Tod und seine Auferstehung für alle hilfesuchende menschliche Kreatur. Jesus, sein Tod und seine Auferstehung. Da wird dir deine Sünde vergeben und neues, echtes Leben geschenkt. Zu ihm müssen wir alle hinwachsen, in ihm Wurzeln schlagen, zu ihm kommen wie die Tiere zu dem Baum. Bei ihm muss sich alles sammeln und bei ihm bleiben. Teil dieses lebensspendenden Baums werden und dort bleiben, in der Gemeinschaft schwacher und begnadeter Menschen, wo der lebendige Gott selbst gegenwärtig ist. Und wir Menschen, wir sehnen uns nach diesen zwei Dingen, nach Wahrheit und nach Liebe. Ich sehne mich danach, geliebt zu werden und in allen Dingen die Wahrheit zu wissen und nicht in der Lüge zu leben. Ich sehne mich danach. Und als Gemeinde sind wir schwache Menschen und wir geben Liebe und Wahrheit nicht immer so, wie wir es geben sollen. Aber wir sollen es einander geben, so gut es geht. Liebe und Wahrheit. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Lasst uns einander lieben, damit die Welt erkennt, dass wir Jesu Jünger sind. Unsere Welt braucht Wahrheit und braucht Liebe. Sie braucht die Wahrheit und die Liebe, die Jesus uns gegeben hat. Wir sind schwache Menschen, wir geben das nicht immer so weiter, wie wir sollen. Aber wir können selbst immer und immer wieder zu dem gehen, der uns unendlich liebt und von dem alle Wahrheit und alle Liebe kommt. Buße tun für unsere Sünde und neue Gnade empfangen. Immer wieder, wenn wir scheitern und neu empfangen. Und dann auch bitten, Herr, gebrauche uns. Gebrauche uns, gebrauche mich als dein Leib. Gebrauche uns als dein Leib, als deine Hände und als dein Mund. Dass wir mit deiner Liebe einander dienen und erleben, wie der Leib wächst und reifer wird. Jesus, er ist die Quelle der Liebe, die einzige Quelle. Er ist unser erhabenes Haupt und erhabenstes Oberhaupt über alles. Seine Methode ist Wahrheit und Liebe. Und er hat eine Gemeinschaftsform hervorgebracht, die genauso vorgeht. Genauso vorgehen soll, mit Wahrheit und mit Liebe. Und dann ist so passend, dass wir heute auch zusammen Abendmahl feiern. Und damit möchte ich schließen und überleiten zur Abendmahlsfeier. Wir feiern Gottes Wahrheit und feiern seine Liebe. Jesus für uns gestorben und Jesus für uns auferstanden. Für jeden einzelnen von uns sündigen Menschen und auch für uns als Gesamtgemeinde. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Ein Mahl, das uns mit allen Christen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten verbindet, weil es um Jesus geht und er uns verbindet. Und dann sollst du auch, wenn du Jesus liebst, seine Kinder lieben, deinen Bruder und deine Schwester. Wenn den Leib des Herrn die Gemeinde nicht richtig beurteilt, er irgendwie Ärger auf eins seiner Geschwister hat, der soll das vor Gott bereinigen und auch gegenüber seinem Bruder oder seiner Schwester. Du kannst nicht Gott lieben, aber deinen Bruder hassen oder missachten. Ansonsten nimmt man das Abendmahl in unwürdiger Weise ein, wie es die Korinther taten. Wir werden gleich noch eine Zeit der Stille haben, wo jeder persönlich mit Gott in ehrlicher Weise reden kann. Und nimm dir vor, mit wem du dich schwer tust, hier in unserem Miteinander, sprich diese Woche oder diesen Monat mal mit ihm. Versuch, ihn zu lieben, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Bete, dass euer gemeinsames Haupt euch dabei hilft. Ohne ihn wird es nicht gehen. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und noch eine gesegnete Woche und möchte euch noch unter den Segen unseres guten Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.